Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuschauer. Willkommen im Hope Channel. Sie steht am Straßenrand. Sie wartet in einem leeren Zimmer oder einem Bauwagen mitten im Wald. Auf den nächsten Mann, der für ein kurzes Vergnügen bezahlt. Ein Mann, von Gott geschickt und mit einer besonderen Mission, kommt zu ihr, der Prostituierten. Er will sie retten. Doch das geliebte Hurenkind lässt sich nicht retten. Können Sie sich vorstellen, dass so eine Geschichte in der Bibel steht? Ronja Wolf aus Darmstadt wird uns in ihrer Predigt mehr darüber erzählen.
Ich habe Ihnen heute eine Geschichte mitgebracht, von der ich nicht weiß, ob ich sagen soll, ob es die schönste oder die hässlichste in der Bibel ist. Vielleicht können Sie mir das nachher sagen. Es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, ein Gleichnis, das Gott erzählt. Und es ist ein Gleichnis, in dem er sich selbst mit einem Mann vergleicht und Israel, sein Volk, mit einer Frau, mit seiner Frau, die er von Baby an praktisch begleitet und großgezogen hat, bis er sie schließlich heiratet. Und diese Geschichte ist für mich ein bisschen aufgebaut wie so ein Fotoalbum, durch das Gott blättert, wo er ihre gemeinsame Geschichte noch einmal Revue passieren lässt. All das, was sie zusammen erlebt haben. Und dieser Zeitpunkt, an dem Gott diese Geschichte erzählt, dieses Heute, wo Gott durch dieses Fotoalbum blättert, das ist ungefähr das Jahr 600 vor Christus. Und das Jahr 600 vor Christus ist eine Zeit, wo schon ein Teil der Israeliten nach Babylon entführt wurde, weil sie Gott nicht gehorcht haben, weil sie ihn vergessen haben, weil sie Götzen angebetet haben. Das heißt, Gott erzählt diese Geschichte an einem Zeitpunkt, wo alles in Scherben liegt. Es ist der Tiefpunkt der gemeinsamen Geschichten von Israel und Gott. Und ich möchte diese Geschichte gerne zusammen mit Ihnen lesen. Sie steht im Hesekielbuch, Kapitel 16. Und ich lese dort ab Vers 3. So spricht Gott der Herr zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte. Sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, ich sprach zu dir in deinem Blut, du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern, zog dir Schuhe aus Sekufellen an, legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck, legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißem Leinen, aus Seide und Buntwirkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen und du wurdest überaus schön und brachtest es bis zur Königswürde. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen, durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hingehurt. Du hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging, er bekam sie. Du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht und hast auf ihnen Hurerei getrieben, wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Du hast auch deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und meinem Silber, die ich dir gegeben hatte, genommen und hast dir Bilder von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei getrieben. Ich lese weiter ab Vers 20. Ferner hast du deine Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest, und hast sie ihnen zum Fraß geopfert. War nicht schon deine Hurerei genug, dass du noch meine Kinder geschlachtet und sie dahingegeben hast, indem du sie für jene durchs Feuer gehen ließest? Und bei all deinen Gräueln und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in deinem Blut zappeltest. Bis hierhin erst einmal. Gott schlägt dieses Fotoalbum auf der ersten Seite, und er sieht ein Baby. Ein verlassenes Baby. Ein winziges Häufchen Elend. Verachtet, verstoßen, vom Schicksal zum Tode verurteilt. Gott nimmt das als ein Bild für das Volk Israel, das in Ägypten als Sklavenvolk groß geworden ist, das dort praktisch geboren ist und das dort ungewollt war, ungeliebt, ungeschützt. Aber Gott sieht dieses kleine Häufchen Elend, er hat Mitleid und er sieht das Potenzial, das darin steckt. Er sieht, was daraus werden könnte mit ihm zusammen, und Gott sagt: Niemand liebt dich, niemand will dich. Du gehörst zu niemandem dazu, du hast keine Familie und niemand beschützt dich. Ich will euch lieben, ich will euch beschützen, ich will euch retten, ich will euch schön machen und für euch sorgen. Und Gott blättert eine Seite weiter und sieht eine junge Frau. Er sieht das Volk, wie es groß geworden ist, und er sagt, sie war wunderschön. Er liebt diese junge Frau. Und er sagt, er bedeckt ihre Blöße, er legt eine Decke über sie. Er sieht nicht auf ihre Unzulänglichkeiten, auf alles das, was fehlt oder das, was nicht schön ist, was niemand sehen will, sondern er bedeckt das. Und er sagt, ich schwor dir und machte einen Bund mit dir und du wurdest mein. Am Sinai hat Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen, eigentlich schon vorher mit Abraham. Und er hat ihnen seinen Schutz versprochen, er hat ihnen seinen Frieden versprochen, er hat versprochen, für sie zu sorgen, auf sie aufzupassen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Gott hat den Israeliten ein Land geschenkt, in dem Milch und Honig floss. Überfluss. Sicherheit vor ihren Feinden, Gerechtigkeit und Ordnung innerhalb des Landes und auch vor ihren Feinden außerhalb. Er hat sie vor Krankheiten bewahrt. Und schließlich hat er ihnen das Privileg gegeben, eines der schönsten und größten Völker zu werden. Unter Salomo war Israel berühmt. Und es war wunderbar. Im Text heißt es in Vers 13, du brachtest es bis zur Königswürde und ich setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. Wunderschön. Aber was jetzt passiert, das ist etwas, das ich sehr oft in meiner Zeit erlebt habe, als ich im Kinderheim gearbeitet habe. Und wir hatten dort einen 8-jährigen Jungen im Kinderheim, der hat sich monatelang auf ein BMW-Modellmotorrad hingespart. So ein kleines, das es im Spielzeugwarenladen zu kaufen gibt. Und nachdem er nach vielen Monaten das Geld zusammengespart hatte, ist er mit seiner Erzieherin in den Spielzeugwarenladen gegangen und hat sich so ein kleines, blaues BMW-Modellmotorrad gekauft. Und er kam zurück und ist im ganzen Haus umhergelaufen und hat allen ganz stolz sein kleines BMW-Motorrad gezeigt. Und alle haben sich mit ihm darüber gefreut. Und dann nimmt er dieses Motorrad, geht in sein Zimmer, schließt die Tür hinter sich und zerstört es mutwillig. Ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht verstanden. Er hat das doch so geliebt. Ich habe dasselbe erlebt an seinem Geburtstag. Und seine Geschichte ist nur eine von vielen. Er hatte den schönsten Geburtstag, den ich mir hätte vorstellen können. Er hatte selbstgebackenen Kuchen, so in Igelform, einen wunderschönen Tisch. Er hat Geschenke bekommen. Wir haben als Hausgemeinschaft zusammen gefeiert. Wir haben für ihn gesungen. Am Nachmittag ist er mit seiner Erzieherin in den Kinofilm Peterson und Findus gegangen. Und er kam so freudestrahlend zurück, wie ich diesen Jungen noch nie erlebt habe. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Und dann geht er an dem Abend in sein Zimmer, nimmt eine Schere und zerschneidet seinen Teppich auf dem Fußboden. Und er wusste, dass damit der schöne Tag kaputt ist. Dass damit die gute Stimmung vorbei ist. Und dass er seinen Geburtstag damit selbst ruiniert. Und ich habe nicht verstanden, warum. Es ist das Bild, das Gott hier verwendet, von einer Hure. Ich glaube, es ist das Hässlichste, das ich mir vorstellen kann. Wir lesen im Buch Jeremia, das ist das, worauf Gott sich hier bezieht, was damals passiert ist, von bestechlichen Richtern in Israel, von Ausbeutung der armen Menschen, von Unterdrückung der Witwen und Waisen, von Vergewaltigungen, von Mord, von den hässlichsten Dingen, die man sich vorstellen kann. Das ist in Israel irgendwann passiert. Und diese Frau in dieser Geschichte, dieses Volk, hat seinen oder ihren Lebensretter im höchst denkbaren Maße missachtet und verletzt. Sie haben ihre Geschenke alle verschleudert und zerstört. Ihren guten Ruf, ihren Reichtum, ihre Sicherheit, ihren Frieden. All das haben sie verschleudert und kaputt gemacht. Sie haben Gott vergessen. Und für mich ist dieses Bild nicht mehr steigerbar. Von dieser Frau, die alles bekommen hat und die das alles aufgibt, um anderen Liebhabern nachzulaufen. Das Volk hat sich andere Götter gesucht. Ich weiß nicht, wie Sie sich fühlen würden, wenn Ihnen so etwas passieren würde. Sie geben alles, lieben von ganzem Herzen. Und was kommt zurück? So viel Enttäuschung, so viel Verletzung, Missbrauch, Verachtung, Gleichgültigkeit. Ich fühle Wut, Ohnmacht, Verständnislosigkeit, Trauer. Wie auch diesem Kind gegenüber, diesem kleinen Jungen. Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch manchmal nicht, ob ich das verstehen will oder muss. Und ich weiß nicht, wenn ich Gott wäre, ich glaube, ich hätte Schluss gemacht mit diesem Volk. Was soll das Ganze noch? Aber diese Geschichte steht ungefähr in der Mitte der Bibel. Und wir wissen, dass Gott an dieser Stelle nicht Schluss macht. Die Geschichte geht weiter. Und ich frage mich, warum? Was ist Gottes Motiv? Warum kümmert Gott sich um uns? Warum hängt er an uns? Was will er von uns? Ich glaube, wenn Gottes Motiv Mitleid wäre, warum er sich um uns kümmert, an dieser Stelle in der Geschichte haben wir kein Mitleid mehr verdient. Wenn es Mitleid wäre, Gott würde nicht an uns festhalten. Es ist das Pflichtgefühl, er hat nun einmal die Menschen geschaffen, jetzt muss er sich auch um sie kümmern. An dieser Stelle, so einer Hure gegenüber, ist er nicht mehr verpflichtet. Jemand, der mich verachtet. Muss ich dem Gutes tun und lieben? Muss ich mich noch für ihn interessieren? Kann ich ihn nicht links liegen lassen? Oder wäre Gottes Motiv irgendeine Art kranker Egoismus, dass Gott angebetet und bewundert werden will, einfach weil es sich so gut anfühlt? Dann kann er an dieser Stelle auch Schluss machen, denn von dieser Hure kommt keine Dankbarkeit, keine Gegenliebe, gar nichts Gutes mehr zurück, keine Anbetung, sondern genau das Gegenteil, Verachtung. Und wären wir Gott egal, dann würde er an dieser Stelle sagen, macht doch, was ihr wollt. In den nächsten Versen, die jetzt folgen, die ich nicht alle lesen kann, steht viel über Strafe, über Gericht. Und Gott sagt den Israeliten, das, was ihr getan habt, das, was ihr gesät habt, das werdet ihr auch ernten. Ihr werdet merken, ihr werdet spüren am eigenen Leib, dass ihr den falschen Weg gegangen seid. Es war keine gute Idee, euren Lebensretter aufzugeben. Aber wenn Gottes Motiv es nur wäre, Gerechtigkeit zu schaffen, Strafe zu geben, damit das wieder ausgeglichen ist, sich zu rächen, dann würde er danach, wenn alles beglichen ist, Schluss machen. Aber er macht das nicht. Und ich möchte mit Ihnen gerne das Ende der Geschichte lesen. Gottes Reaktion auf all das, was passiert ist. In Vers 53 sagt Gott, Ich aber will ihr Schicksal wenden. Er will ihr noch eine Chance geben. Und er formuliert das ab Vers 60 so. Aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend. Und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine älteren und jüngeren Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht aufgrund deines Bundes. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Für mich ist diese Geschichte der absolute Beweis dafür, dass Gott bedingungslose Liebe ist und dass Liebe das einzige Motiv ist, warum er an uns festhält, weil er nicht ohne uns sein will. Diese Liebe ist bedingungslos, weil keine der Voraussetzungen, keine der Bedingungen mehr erfüllt wird. Hier kommt kein Anstand zurück, keine Dankbarkeit mehr, keine Wertschätzung, keine Gegenliebe, nichts. Im Gegenteil, Negatives kommt zurück, Verachtung, Gleichgültigkeit. Aber diese Liebe, die wir hier erleben, das ist eine Liebe, die ist stärker als alle Fehler, stärker als Hass, stärker als der Tod. Das ist diese Art von Liebe, die alles erträgt, die alles hofft, die nie endet, die sich selbst vergisst. Ist Ihnen einmal aufgefallen, dass in all den Versen Gott nie sagt, was es ihn gekostet hat, dieser Frau einfach eine neue Chance zu geben und ihr alles zu vergeben, was sie getan hat? Am Kreuz sehen wir, was es ihn gekostet hat. Es hat ihn sein Herz, es hat ihn sein Leben gekostet. Aber er erwähnt das nicht einmal. Es geht ihm nicht um sich. In Römer 5, Vers 8 formuliert Paulus das so. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat uns dann am meisten geliebt, als wir es am wenigsten verdient haben. Und ich möchte diese Geschichte gerne noch einmal mit Ihnen zusammen durchgehen. Das hier war jetzt über das Volk Israel, aber vielleicht haben wir auch damit etwas zu tun. Und ich möchte mit Ihnen noch einmal das Fotoalbum von vorne aufschlagen. Und auf der ersten Seite sehen Sie dieses Baby. Ich weiß nicht, woher Sie kommen, was Ihre Herkunft ist. Die Bibel sagt, wir sind alle als Sünder geboren worden. Das ist nicht schön. Wir wurden mit einem schlechten Herzen geboren, mit einem Herz, das Gott nicht kennt und ihn nicht wirklich liebt. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause war. Wurden Sie von Ihren Eltern gewollt? Haben Ihre Eltern Sie gewollt? Ich kenne viele Menschen, die von ihren Eltern nicht gewollt worden sind und die das auch zu spüren bekommen haben. Aber Gott sagt an dieser Stelle, niemand liebt dich, niemand will dich, niemand beschützt dich, niemand sorgt für dich. Ich will dich lieben. Ich will dich beschützen. Ich will deine Familie sein und ich will für dich sorgen. Und was Gott dann tut, das ist das, was wir als Christen in der Taufe feiern. Gott schenkt uns ein neues Leben. Er schließt einen Bund mit uns und er sagt, wenn du Ja sagst, dann bist du mein. Ich bedecke deine Blöße, ich vergebe dir alle deine Fehler. Ich sehe nicht auf deine Unzulänglichkeiten, sondern ich will dich schön und gut machen. Und dieser Schmuck, von dem so viel in dieser Geschichte steht, das ist für mich ein Bild für den Heiligen Geist. Gott will unser Herz schön machen. Er kann das. Und eigentlich könnten wir die Geschichte an dieser Stelle beenden. Das ist das Aschenputtelmärchen. Hier ist es schön. Alles ist gut. Aber die Geschichte endet hier nicht. Ja, Gott hat seinen Bund mit uns gesprochen und seine Treue versprochen, seinen Schutz, seinen Frieden. Und schließlich hat er uns zu seinen Kindern gemacht und seine Königswürde gegeben. Aber wissen wir das immer? Schätzen wir das immer wert? Ich merke, dass auch ich manchmal stolz werde auf meine eigene Leistung, dass ich meine, ich kann es auch ohne Gott. Ich glaube, dass wir alle unsere anderen Liebhaber haben, denen wir nachhuren, dass wir meinen, wir finden in dieser Welt etwas Besseres als Gott, etwas, das uns glücklicher macht, das uns mehr Frieden gibt, das unsere Sehnsucht stillt. Ich weiß nicht, was es bei Ihnen ist, was diese Liebhaber in Ihrem Leben sind. Ob wir jetzt Frieden und Entspannung eher bei Hollywood und im Fernsehen versuchen abzuschalten, anstatt im Bibellesen und im Gebet unseren Frieden bei Gott suchen. Ob wir unsere Glück und unsere Hochgefühle eher bei Online-Sex oder in Liebesromanen suchen, anstatt in dieser engen Liebesbeziehung mit Gott. Und wie oft ist mir die Anerkennung von Menschen und der Applaus dieser Welt wichtiger als das, was Gott über mich denkt? Was machen wir mit unserer freien Zeit, mit unserem übrigen Geld? Wie oft verschwenden wir das für Dinge, die nicht wirklich wichtig sind? Anstatt, dass wir sie Gott geben und er Gutes daraus macht. Ich merke, dass ich oft vergesse, was Gott für mich getan hat. Dass ich demgegenüber ein bisschen gleichgültig werde, weil ich die Geschichten schon so oft gehört habe. Weil ich das nicht fühlen kann in meinem Leben manchmal. Dass ich Langeweile demgegenüber spüre, viel zu wenig Dankbarkeit. Und dass ich viel zu selten daran denke, was Gott für mich getan hat. Ich glaube, dass wir Gott genauso durch unsere Treulosigkeiten verletzen wie diese Hure, wenn wir unser Herz verschließen, auf seine Stimme nicht hören, ihn ablehnen und sagen, Gott, nein, ich will das nicht, ich habe einen besseren Weg ohne dich. Wenn wir keine Zeit für ihn haben, wenn wir uns keine Zeit für ihn nehmen und keine Lust auf ihn haben, dann sind wir vielleicht doch ein ganz bisschen wie diese Hure in der Geschichte. Auch wenn es uns schwerfällt, uns diesen Schuh anzuziehen. Aber die gute Nachricht in dieser Geschichte ist, wenn wir uns mit dieser Frau identifizieren können, dann haben wir ja auch so einen Gott. Die gute Nachricht ist, wenn du auch nur ein ganz bisschen gegen Gott rebellierst, er dir auch nur manchmal ein ganz bisschen egal ist vielleicht, du ein bisschen stolz auf dich bist oder dein Glück woanders suchst. Wenn sie denken, sie haben zu viele Fehler gemacht, sie haben Gott zu sehr enttäuscht, sie sind schon viel zu weit von ihm weg, viel zu wenig begeistert von ihm, eigentlich viel zu wenig dankbar und sie geben ihm viel zu wenig zurück. Dann sagt Gott an dieser Stelle, ich will dich immer noch, ich liebe dich trotzdem. Bitte komm zurück. Diese Geschichte erzählt nicht, dass wir nicht verloren gehen könnten. Die Dramatik in dieser Geschichte ist, dass diese Frau ihren Gott aufgibt, dass sie ihn verlässt und dass Gott nicht will, dass sie verloren geht, weil er weiß, dass sie ohne ihn nicht leben kann. Wenn wir meinen, wir finden etwas Besseres in dieser Welt und wir lassen diesen Gott los, verlieren wir alles, was wir haben. Aber die gute Nachricht ist, dass wir Gott nicht zu sehr enttäuschen können. Wir können ihn nicht zu sehr verletzen. Wir können ihn nicht zu sehr missachten. Und sie sind nie zu festlich, zu hässlich, zu fehlerhaft, zu untreu oder zu verloren, als dass Gott nicht dasteht und sagt, bitte komm zurück und ich fange mit dir noch einmal ganz von vorne an. Komm einfach zurück und hör auf. Lass die Liebhaber los und ich will dir alles vergeben, was du getan hast. Nicht aus Mitleid, denn das hast du nicht verdient. Nicht aus Egoismus, denn ich habe keinen Nutzen von dir. Und nicht aus Pflichtgefühl, denn wer erwartet von mir, dass ich dir treu bleibe, wo du so untreu bist? Sondern weil ich dich liebe, weil du wertvoll in meinen Augen bist. Und der verlorene Sohn, als er zurückkommt in der berühmten Geschichte, der Vater steht da mit einem Kleid, einem Ring, einem Festbankett. Gott hat uns seine Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und ich möchte Sie dazu ermutigen, egal wie weit Sie von Gott weg sind, egal wie viele Fehler Sie gemacht haben und egal wie oft Sie gemeint haben, es gäbe in dieser Welt etwas Besseres als Gott. Es gibt es nicht. Er liebt Sie mehr, als irgendjemand Sie hier jemals lieben könnte. Er hängt an Ihnen. Er will nicht ohne Sie. Und er wartet darauf, jeden Tag, dass wir zurückkommen. Und er gibt uns nicht nur eine neue Chance, sondern jede Sekunde unseres Lebens steht er da und sagt, bitte komm zurück. Und wenn du zurückkommst, dann fangen wir genau jetzt noch einmal von vorne an. Das ist die wunderbare Geschichte vom Kreuz. Von dem Gott, der auch das Hurenkind noch unendlich liebt. Und ich möchte gerne mit Ihnen zusammen beten. Großer Gott, ich möchte dir dafür danken, dass du uns liebst. Obwohl wir es vielleicht nicht verdient haben. Obwohl wir es ganz sicher nicht verdient haben, dass du immer noch an uns hängst. Aber du kannst uns nicht loslassen und ich möchte dir dafür danken, dass du uns diese Geschichte gegeben hast und dass du uns versprichst, wann immer wir zurückkommen, du gibst uns einen neuen Anfang. Du willst nicht ohne uns. Du kannst nicht ohne uns. Du willst uns alles vergeben. Bitte hilf uns, alles andere loszulassen, damit wir dich nicht verlieren. Gib uns diesen Mut, diese Kraft, an deine Liebe zu glauben. Danke, dass sie niemals aufhört. Amen.
Gott lässt in seiner Liebe zu uns nicht locker. Genauso wenig wie Hesekiel, um den es in der Predigt gerade ging. Ist das nicht großartig? Gott lässt sich von nichts abschrecken. Ein schöner Gedanke für die neue Woche, oder?